unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Grüß euch und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster. Mein Name ist Andreas Pulker, bin bei der Quorum und bin Co-Host von unserem Podcast und darf jetzt meinen Co-Host vorstellen, beziehungsweise er soll sich selbst vorstellen und auch das Thema von unserer heutigen Folge und Episode.
Grüß euch, mein Name ist Christoph Bauer, bin auch Co-Host, bin bei der Firma NetApp und wir steigen gleich in die Folge hinein. Wir haben sehr viel zu besprechen heute, sehr spannende Folge. In den letzten Folgen ist es ja stark um das Thema Security gegangen, auch sehr stark um die Storage-Protokolle und eben Storage-Protokolle eine Art und Weise, wie verteilte Geräte eben Daten über verschiedene Netzwerke abspeichern, abrufen und löschen. Und heute sprechen wir nicht über ein Storage-Protokoll, sondern über eines der wichtigsten Netzwerkprotokolle. Es soll nämlich heute um das Thema TCP gehen, Transmission Control Protocol. Das ist ein Protokoll, über das der Großteil des Internetverkehrs abgehandelt wird. Und warum beleuchten wir das heute? Der Grund ist, weil wir bei der NetApp in Österreich jemanden haben, der bei der Entwicklung dieses Protokolls mitgewirkt hat in der Vergangenheit und auch jetzt noch Teil des Entwicklungsteams oder dieser Community ist. Da ist natürlich einerseits interessant, dieses Protokoll an sich als Rückgrat des Internets, aber was uns da natürlich auch extrem interessiert, wie wird das Internet eigentlich geschrieben, wer steckt da dahinter und wie werden die Entscheidungen gefällt. Aus diesem Grund haben wir heute Richard Scheffenegger heute hier. Servus Richard, kannst du dich bitte kurz vorstellen?
Hallo, guten Morgen. Also ich bin Richard Scheffenegger, der Name ist Programm, das heißt, ich kann leider Gottes sehr einfach gegoogelt werden. Die Kurzvorstellung von mir ist, dass ich jetzt seit knapp über 20 Jahren bei der NetApp bin. Davor hatte ich in der IT-Industrie im Netzwerkbereich verschiedene Funktionen inne. Und selbst bei NetApp bin ich durch mehrere Schritte, mehrere Länder und mehrere Funktionen zu meinem jetzigen Posten gekommen, wo ich hier in Österreich physisch, aber mit Aufgabe oder mit der geografischen Bereich für ganz EMEA zuständig bin, offiziell als Solution Architect für Metro Cluster. Und Metro Cluster hat ja bekanntlich seit einigen Jahren die Abzweigung gemacht Richtung IP. Und das ist genau da, wo meine andere starke Seite mit ins Spiel kommt, dass ich einfach eben historisch bedingt mich immer sehr stark mit dem TCP-IP-Protokoll und Protokollstack beschäftigt habe.
Ja, danke Richard für die Vorstellung. Ich finde es heute insofern spannend. Du hast gesagt, bist mehr als 20 Jahre bei der NetApp. Ich persönlich habe schon Erinnerungen vor 15 Jahren, wo du selbst bei Kundensituationen, wo es dann wirklich gebrannt hat, eingeritten bist und dann die Dinge einfach gelöst hast. So wie du auch heute Nacht, bist heute zur Aufnahme dankenswerterweise gekommen, wieder bei einem Kunden was geholfen hast und gelöst hast. Und ich finde es persönlich spannend, heute eine andere Seite von dir kennenzulernen, nämlich diese Tiefe in Richtung TCP/IP, um das es heute geht. Fang vielleicht einmal kurz an, uns und mir mal zu erklären, was ist TCP/IP, was macht TCP/IP und warum ist es so relevant fürs Internet?
Natürlich, wobei ich möchte schon noch dazu sagen, es ist nicht nur fürs Internet relevant, ganz klar, sondern natürlich auch für alle Storage-Protokolle, die wir als NetApp und insbesondere eben über ONTAP auch anbieten. Und ganz generell ist TCP ein Protokoll, das eben dafür sorgt, dass Daten in der richtigen Reihenfolge und auch großteils ohne Korruption, ohne Datenkorruption zwischen zwei Computern über eine IP-Infrastruktur ausgetauscht werden können. IP selber ist sozusagen ein Protokoll, das nur sagt, von wo wohin, dass die Daten einmal an der richtigen Stelle ankommen, aber nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge. Das ist dann jetzt die Aufgabe von anderen Protokollen, die eben auf einer höheren Ebene sozusagen abgehandelt werden. Und hier ist das bekannteste Protokoll, das schon seit über 40 Jahren, eigentlich schon seit fast 50 Jahren inzwischen existiert, eben TCP. Die Grundlagen von TCP sind in der Mitte bis Ende der 1970er entwickelt worden, noch lange bevor es das eigentliche Internet gegeben hat. Also TCP sozusagen als Protokoll ist älter als das Internet. Und obwohl es so alt ist, gibt es halt immer noch ganz spannende Aspekte, die auch heute noch es erforderlich machen, dass man sich überlegt, wie kann man das verbessern. Und es gibt auch einige Aspekte da, die diese Verbesserungsvorschläge eben nicht trivial machen, einfach auch deswegen, weil eben das Internet inzwischen so ubiquitär ist, überall verfügbar, aber gleichzeitig eben auch verschiedene Hersteller, verschiedene Teile versucht haben, über die Zeit zu verbessern und dabei aber mehr oder weniger einen Status quo eingefroren haben. Und man sich jetzt sozusagen in der Entwicklung zwischen diesen verschiedenen Dingen bewegen muss, die da heißen eben verbessern von zum Beispiel der Latenz, ohne dass man dabei gleichzeitig den Großteil der Benutzer der Datenkommunikation im Internet beeinträchtigt.
Also vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. TCP kümmert sich in der Kommunikation zwischen den Endgeräten darum, dass die Verbindung zuverlässig ist, dass es keine Korruption gibt, und IP, Internetprotokoll, kümmert sich darum, dass die Pakete an die richtige Adresse
liegen. Wobei das mit der Korruption, das habe ich vorhin kurz erwähnt, ist theoretisch richtig. In der Praxis, gerade wenn wir hier sprechen als Storage-Hersteller, wir schaufeln ja enorm viele Daten, die eben auch für unsere Kunden extrem wichtig sind, also wo die Konsistenz der Daten extrem wichtig ist, über eben TCP/IP-Datennetzwerke. Und leider ist es so, dass aufgrund von, ich sage mal, Performance-Überlegungen der frühen 80er oder Ende der 70er Jahre keine besonders starke Überwachung der Fehlerfreiheit der Daten stattfindet. Also es findet eine statt, aber die ist eben nicht so stark, wie man das heutzutage sich eben wünschen würde. Und wenn man hier jetzt eben, wenn wir jetzt reden von Petabytes an Daten, die hier über ein Netzwerk ausgetauscht werden, dann kann es durchaus eben auch schon passieren, dass TCP alleine nicht ausreichend stark genug ist, um eine Datenkorruption auszuschließen. Aus diesem Grund, und das ist sozusagen jetzt auf der nächsten Ebene hinweg, oberhalb von TCP befinden sich dann die eigentlichen klassischen Storage-Protokolle wie iSCSI oder NFS oder auch SMB, und deren Aufgabe ist es dann sozusagen noch einmal eine Sicherungsschicht darzulegen. Auf der anderen Seite, heutzutage eben auch ein sehr wichtiges Thema, ist die eigentliche Verschlüsselung oder eben Security. Die kann man mit TCP auch kombinieren. Also das entsprechende Protokoll nennt sich dann TLS, Transport Layer Security. Und sobald man Encryption auf der anderen Seite einschaltet, werden natürlich alle Daten noch deutlich stärker gesichert. Also nicht nur, dass sie nicht sozusagen im Klartext zu sehen sind, sondern eben auch, dass eventuelle Fehler bei der Übertragung sofort erkannt und entsprechend behandelt werden können.
Okay. Ich meine, das ist dann etwas, was wir noch später beleuchten werden bei der Weiterentwicklung und bei den zukünftigen Entwicklungen von TCP. Und als gelernter Österreicher weiß man ja, mit Korruption umzugehen.
Davon hast du mehr Ahnung, glaube ich.
Gut, jetzt haben wir eine grobe Vorstellung, was eben das Protokoll macht und warum es auch so wichtig ist. Also es ist wirklich der Backbone des Internets. Sehr, sehr, ich glaube, vor, weiß ich nicht, 10 Jahren war es wahrscheinlich noch 85% des Traffics. Ich glaube, mittlerweile gibt es eben Entwicklungen, die auch in eine andere Richtung gehen. Das werden wir uns danach noch anschauen. Und ich habe nachgelesen, dass es eben 1974 die Grundlagen für TCP/IP spezifiziert wurden und in dem Zusammenhang auch Internet einmal als erstes Wort definiert wurde, nämlich als Abkürzung für Internetwork. Kleines Funfact am Rande. Kannst du sonst noch etwas zur weiteren Geschichte erzählen? Beziehungsweise wir haben auch in der Vorbereitung über den ersten Internet-Kollaps gesprochen.
Richtig,
ja. Wo ein riesiges Netzwerk nicht mehr funktioniert hat.
Genau, also das Internet 1984, das größte Computernetzwerk damals zwischen mehreren amerikanischen Universitäten. Ich glaube, es gab einen Ableger in Europa schon bereits. Aus der unglaublichen Anzahl von größenordnungsmäßig 50 oder 80 verschiedenen Computern, also enorm groß, lief damals mit einer Variante von TCP, die eben aus 1974 herum stammte, und die hat sich ausschließlich darum gekümmert, sogenanntes Flow Control zwischen Applikationen zu machen, unter der Annahme, dass das Netzwerk immer ausreichend Bandbreite hat. Und 1984 war es dann eben so weit, dass die Datenrate, mit der die Computer Daten ins Netzwerk schicken konnten gemeinsam, die Kapazitäten dieses Netzwerks bei weitem überlasten konnten. Damals war das so, wenn ein Paket eben verloren gegangen ist, wurde das Paket, das verloren gegangene Paket, quasi sofort wieder mit derselben Bandbreite, mit derselben Geschwindigkeit auf das Netzwerk gegeben. Und das heißt, je mehr Pakete verloren gehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo die verloren gehen, brauchen die natürlich Bandbreite. Und dann gehen die verloren. und dann schickt der originelle, der ursprüngliche Sender dieses Paket einfach noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Und das passiert natürlich nicht nur mit einem, sondern mit mehreren. Das heißt, das ist so ein exponentielles davonlaufendes Verhalten gewesen, wo dann am Ende des Tages überhaupt keine Daten mehr quer über das Netzwerk ausgetauscht werden konnten. Mhm. Und das war eigentlich, der Name ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der sich mit dieser Materie beschäftigt hat. Da ist dann Van Jacobsen gekommen und der hat das sogenannte Congestion Control Aspekt von einem Datentransferprotokoll. Also ich bin da ein bisschen vage, weil es eben nicht ausschließlich auf TCP beschränkt ist, sondern das sind allgemeine Algorithmen, die man einfach immer braucht, wenn es darum geht, mit potenziell limitierten Ressourcen schonend umzugehen. Und Congestion Control, wie gesagt, Van Jacobsen hat sich das ganz genau angeschaut. Ich glaube, das war sogar seine Doktorarbeit oder sowas und ist dann mit verschiedenen oder mit einem Verfahren herangekommen, wo er im Prinzip gesagt hat, wenn ein Paket verloren geht, dann senden wir das nicht nur einfach stumpf wieder mit derselben maximalen Bandbreite, die der PC hat, die der Host hat, sondern wir reduzieren sozusagen auch gleichzeitig die Bandbreite. Also man lässt sich sozusagen ein bisschen mehr Zeit als Sender und wartet ein bisschen, bevor man dieses verlorene Paket neu schickt, um dadurch die Last, die allgemeine Last im Netzwerk zu reduzieren. Und wenn dann sozusagen es mehrfach passiert, jedes Mal, wenn so ein Paket verloren geht, in einer Reihe, also ohne dass sozusagen dazwischen signifikant wieder Daten ausgetauscht worden sind, dann reduziert er jedes Mal die Bandbreite immer auf die Hälfte und nochmal auf die Hälfte, also ein Viertel, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Und irgendwann ist die Bandbreite so gering, dass das Netzwerk nicht nur damals, sondern auch heute wieder sozusagen schnell genug ist, mit den Daten, die hereinkommen, umgehen kann, ohne dass es zu Datenverlust kommt. Und dann ist es die Aufgabe auch wieder von Congestion Control, langsam und vorsichtig unter Anführungszeichen herauszufinden, bis wohin kann ich dann die Datenrate wieder erhöhen. Und da gibt es dann eben im Laufe der Zeit immer ausgefuchstere Algorithmen, an denen eben heutzutage immer noch nach wie vor herumgefeilt wird, um die optimale Performance des Netzwerks sozusagen zu garantieren.
Okay, das heißt mit dem Ansteigen der Endpunkte im Internet, dass das auch über die Universitätsgrenzen hinausgegangen ist, dann hat sich dieses Problem ergeben und dann hat man dieses über Congestion Control jetzt einmal lösen können.
Richtig, und eben das sind so grundlegende Überlegungen, die gibt es jetzt eben seit Mitte der 80er oder Ende der 80er Jahre, dass es eben jedes vernünftig skalierende Protokoll braucht einen entsprechenden Mechanismus, der eben dafür sorgt, dass, wenn etwas Schlimmes passiert, es nicht zu einer Situation kommt, dass dann das, was zu dem Kollaps geführt hat, nicht noch verstärkt auftritt, sondern ganz im Gegenteil, sondern dass sich das sozusagen abschwächt. Da gibt es ein paar grundlegende Überlegungen und die sind dann in den sogenannten Requests for Commons, RFCs, zusammengefasst worden, auf denen heutzutage das Internet sozusagen basiert. Also die Standards, die das Internet regieren, wenn man so will, die werden ganz umgänglich als Request for Comment, also ich habe da eine Idee, sag mal, was du dazu meinst, deklariert. Und von der sogenannten ITF, der Internet Engineering Task Force, veröffentlicht.
Okay, das ist ein Punkt, da kommen wir nachher noch dazu. Das ist nämlich die Art und Weise, wie das eben geschrieben wird und das passiert bis zu einem gewissen Grad ganz schön hemdsärmlich, würde man sich vielleicht nicht so denken.
Ja, danke Richard einmal für diese Erläuterungen zur Entwicklung von TCP/IP. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie wird denn generell so ein Standard entwickelt? Wer regelt das? Wer da mitmachen darf? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Natürlich, also das ist eine sehr interessante Angelegenheit. Generell muss man dazu wissen, dass normalerweise solche Industrienormen, Industriestandards heutzutage eine kommerzielle Angelegenheit sind am Ende des Tages. Das heißt, als Firma typischerweise bezahlt man einen nicht unbeträchtlichen Geldbetrag dafür seine Mitgliedschaft im jährlichen, monatlichen, quartalsweisen Abständen und dann ist man dort in solchen Gremien wie zum Beispiel der IEEE oder auch bei SNIA, also das wäre für Storage relevant, dort Mitglied als Firma und die Firma darf dann Personen benennen, die dann die Meinung und Anführungszeichen der Firma offiziell in diesem Standardisierungsgremium vertreten. Beim Internet ist das hingegen nicht so. Also das Internet kam ursprünglich irgendwann so aus einem überlappenden Entwicklung zwischen Militär und US-Akademie, also universitäre Forschung, im Rahmen eben von der Entwicklung, wie kann man Daten, relevante militärische Daten zum damaligen Zeitpunkt natürlich, weiterleiten, auch dann, wenn die Atombomben fallen und gefallen sind und sozusagen das halbe Land in Schutt und Asche ist, aber man trotzdem noch handlungsfähig als militärischer Führer oder Befehlshaber sein will, wie kann man das realisieren? Aus dem ist eben ursprünglich das ARPANET entstanden und das eben weiterentwickelt worden ist Anfang der 80er Jahre ins eigentliche Internet, so wie wir es heute kennen, und auch andere Protokolle. Also ist ein anderes Steckenpferd von mir ist zum Beispiel das Border Gateway Protocol, BGP. Das ist auch schon ewig alt, ähnlich alt wie TCP, das eben dafür sorgt, dass hier sich diese verschiedenen Kommunikationskomponenten gegenseitig auch finden. Und all diese Dinge, eben weil sie aus dem akademischen Bereich kommen, sind sehr offen gehalten. Das heißt, heutzutage ist es tatsächlich extrem einfach, wenn man sich mit so etwas beschäftigen will, da auch Mitglied zu werden. Das ist eigentlich so ein Vorläufer von einer modernen Open-Source-Entwicklung, möchte man fast sagen, indem man sich da quasi einfach nur in einer klassischen Mailingliste anmeldet, wo es eben um das Thema geht, das man gerade interessiert. Also in meinem Fall war das damals sogenannte TCPM-Mailingliste von der IETF. Also ich habe schon gesagt, Internet Engineering Task Force. Und TCPM steht für TCP Maintenance. Das ist, glaube ich, eine von den allerlängst laufenden Working Groups, die es in dem Gremium überhaupt gibt, eben weil TCP schon über 40 Jahre alt ist, aber nach wie vor eben weiterentwickelt wird. Und so wie das halt läuft im Open Source, man muss sich erst einmal persönlich quasi einen Namen erarbeiten.
Also vielleicht nur kurz, der Open Source, am bekanntesten ist sicher Linux, wie auf die Art und Weise, wie das entwickelt wird.
Richtig.
Das heißt, hier trifft sich eine Community, alle Leute, die sich da interessieren, treffen sich virtuell und arbeiten da gemeinsam, ohne dass sie bezahlt werden, an dieser Software.
So ist es. Also der Punkt, den du angesprochen hast, eben das virtuelle Treffen, also es ist nicht so wie bei anderen Standardisierungsgremien besonders relevant, möchte ich sagen, dass man physisch daran teilnimmt. Natürlich einfach die Kommunikation oder das Ausarbeiten von solchen Standards ist eine Aktivität, die zwischen Menschen passiert heutzutage noch, zum Glück. Das heißt, einfach das physische Zusammentreffen und das Diskutieren Angesicht zu Angesicht hat natürlich seine Vorteile, unbestrittenerweise. Mhm. Aber formal ist es so, dass jeder, der einen Internetanschluss hat, der ein E-Mail schicken kann, kann hier sich bei solchen Mailinglisten anmelden und kann dann seinen Beitrag dazu leisten. Also wie gesagt, bei mir hat das angefangen vor rund, ich möchte sagen, 15 Jahren. Mhm. Und eben ausgehend von meiner alten, bevor ich bei NetApp, also Storage-Hersteller, angefangen habe, wie gesagt, hatte ich sehr viel auch schon mit Netzwerk zu tun, aber da eben eher auf Ethernet und auf IP-Basis, eher weniger auf TCP-Basis. Und ich habe mir dann eben zum damaligen Zeitpunkt, kam ich gerade mehr oder weniger aus dem Support und habe mir eben verschiedene Cases von unseren Kunden angeschaut. Und ein wiederkehrendes Thema war oder ist immer wieder natürlich Performance, mhm. Performance.
Vielleicht war das der gleiche Case, den der Andi am Anfang angesprochen hat.
Möglicherweise. Und das Problem dabei ist natürlich, Performance bedeutet verschiedene Dinge für verschiedene Personen. Für den einen ist es Bandbreite und für den nächsten ist es zum Beispiel eben Latenz. Und ich habe mich jetzt eben auf dieses Latenz-Thema, also wie rasch können IOs jetzt im konkreten Fall zwischen unseren Storage-Systemen und den Clients, die damit mit den Daten dann umgehen, wie kann man das verbessern? Und da ist mir eben aufgefallen, damals vor 15 Jahren, dass es Aspekte gibt, wo das Verhalten und das Verhalten, das eben standardisiert ist, ja, daran muss man sich ja quasi halten, weil sonst ist man inkompatibel mit allem anderen und kann man quasi nur Däumchen drehen, aber es ist eher unlustig. Das ist aber so standardisiert. Dann habe ich gesagt, okay, also ich habe da eine Idee und ich weiß, wie man unter bestimmten Umständen hier die Latenz eben in die Höhe schrauben könnte. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Also wie gesagt, da hatte ich mich eben auf diese Mailingliste subscribed und hatte dann eben diese Idee, wie könnte man da unter bestimmten Umständen die Latenz deutlich verbessern. Haben wir dann das so überlegt, so im stillen Kämmerchen, ja, und habe dann gesagt, naja, wenn man das so und so macht, dann könnte es sein, dass die durchschnittliche Latenz von so einer Webseite, die übers Internet geladen wird, also das ist so mehr oder weniger das, was man halt bei der IETF primär als Anwendungsfall hat, und dann halt in weiterer Folge natürlich auch für uns relevant, würde sich das verbessern mit so größenmäßig 0,15% von der Latenz. Ja. Und das habe ich dann eben auf diese Mailingliste gepostet und dann war Schweigen im Walde. Also niemand hat auf meine E-Mail reagiert. Und dann 6 Wochen später, das war jetzt dann schon so in den 2010er Jahren, also da gab es dann so nicht ganz kleine Firmen mit 5 Buchstaben, vollfarbig, Google, kommt einer daher. Richard, wir haben deine Idee implementiert. Wir haben sie auf 10 Millionen Servern ausgerollt und wir haben 10 Millionen andere Server mit dem anderen Standard, also mit dem, was bis jetzt sozusagen der Stand der Technik war, verglichen. Und uns ist aufgefallen, dass deine Idee nur zu einer Verbesserung von 0,13% geführt hat und nicht zu 0,15%. Kannst du uns erklären, warum das so ist?
Okay.
Und das war im Prinzip, wie ich sozusagen da zu meinen Credentials gekommen bin, also wo man mich dann angefangen hat, ernst zu nehmen. Und ultimativ ist das dann eben diskutiert worden, eben in diesen IETF-Gremien. Ich hatte damals auch das Glück, bei einem Vortrag, den unser damaliger CTO in Deutschland gehalten hat, mich mit ihm kurz zu unterhalten und gemeint, ich habe da halt so verschiedene lustige Ideen, wie man eben TCP verbessern kann und die Latenzzeit runtertreiben kann, was dann ultimativ eben auch für unsere Kunden relevant ist. Ja. Aber das ist halt nicht so einfach, weil es reicht nicht, wenn wir das machen, sondern es muss natürlich auch auf der anderen Seite, also es muss dann der Windows-Client, der Linux-Client, mit dem wir sprechen, die müssen das natürlich auch irgendwie mitbekommen, supporten teilweise. Und er hat dann gemeint, na, wenn ich so clever bin und wenn ich solche guten Ideen habe, dann soll ich mich beweisen. Ich soll einmal, also er hat mehr oder weniger meinem Manager angewiesen, mich auf diese Konferenzen, die die IETF dreimal im Jahr veranstaltet, gehen zu lassen, damit ich mich dort mit den eigentlichen Koryphäen, die eben, wenn man so will, die Standards im Internet definieren, austauschen kann. Und wenn ich da wirklich gute Ideen habe, dann wird er merken, ob ich schwimmen kann oder ob ich wie ein Stein unter Wasser sinken kann.
Und ich glaube, das war kurz bevor er auf die Bühne musste für einen Vortrag oder so?
Das war anders. Also es war eine lange geplante Aktion, wo eben unser CTO in Deutschland die gesamte technische Community, also damals Sales Engineers und technisches Leadership versammelt hat. Also man muss sich das vorstellen wie einen großen Raum mit größenmäßig 100, 150 Mitarbeitern von NetApp. Das war tatsächlich das erste und einzige Mal, wenn ich das so sagen darf, wo ich mich wirklich ernsthaft für eine ganze Woche mit nichts anderem beschäftigt habe, als eine Präsentation auszuarbeiten, mehrfachst das durchgegangen bin, Präsentationstechniken geübt habe, Strukturen gemacht habe, also wirklich denke, wie man das halt also im C-Level-Management bei großen Events eben auch dann macht, also vielleicht kriegt man da nicht keine Woche, aber doch ein paar Tage, wo man nichts anderes zu tun hat, als eben wiederholen und üben und wiederholen und üben und Feinschliff, dass das alles wirklich passt und sitzt. Das war wirklich das einzige Mal, dass ich das gemacht habe. Und kurz bevor ich sozusagen meinen Auftritt auf der Bühne hatte, bin ich unserem CTO noch tatsächlich im Stiegenhaus begegnet, also der berühmt-berüchtigte Elevator-Pitch ohne Elevator. Und habe ihm sozusagen einen groben Abriss von dem gegeben, was ich da entdeckt habe, eben wie der Traffic, den unsere Maschinen mit Kundengeräten austauschen, wie man den eben latenzmäßig optimieren könnte. Und was dafür notwendig wäre, habe ich ihm da so kurz umrissen und er hat gemeint, er kümmert sich darum. Okay, C-Level Manager. Er kümmert sich drum. Lieber noch einmal, ja, es ist so ein Ding. Auf jeden Fall sitzt er dann eben kurze Zeit später, 10 Minuten später, sitzt er dann eben in dem großen Raum, erste Reihe fußfrei, zusätzlich mit dem gesamten Management-Riege von Deutschland und Europa waren auch teilweise anwesend. Und ich habe sozusagen den ersten Slot in diesen Präsentationen. Und dann fange ich da eben an, schöne Slides zu präsentieren mit Graphen und Daten und dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche. Und plötzlich springt der CTO auf, schreit mich an. Ich habe dir gesagt, ich werde mich darum kümmern. Daraufhin waren dann meine Manager sehr indigniert, haben nicht genau gewusst, was los ist, haben mich dann mehr oder weniger hinter die Bühne, hinter den Vorhang gezogen, um unseren CTO sozusagen nicht noch mehr in Rage zu versetzen. Später habe ich dann herausgefunden, dass ich tatsächlich eine Anekdote von ihm gegenüber seiner Sekretärin, Personal Assistant, glaube ich, muss man sagen, wert war. Die habe ich dann Jahre später noch kennengelernt und sie hat dann auch wiederum einige Monate später erst realisiert, dass ich die Person war und dies damals gegangen ist.
Also das passiert eigentlich bei jedem zweiten Vortrag, wo du bist, oder? Dass dich irgendwer von der Bühne runterziehen muss.
Ja, war aber heutzutage eher deswegen, weil ich einfach kein Ende finde.
Ja. Na, sehr gut. Gute, interessante Geschichte und vor allem auch, ja, wie halt so diese Unternehmen im C-Level dann funktionieren. Das heißt, du hast da eben deine Credentials erworben in dieser Community, hast gezeigt, dass du wirklich einen Plan hast, von was du redest. Und dann hast du auch wirklich einen RFC gestartet, also diesen Request for Comment.
Nein, das war ein bisschen anders. Also der erste RFC, auf dem mein Name mit dabei steht, da war ich tatsächlich Editor. Also das ist so die undankbare Aufgabe, wenn man so will. Also quasi wenn man halt in eine Organisation, welcher Art auch immer, hineinkommt, ist es sehr häufig, dass man erstmal die undankbaren Arbeiten zugeschanzt bekommt. Also man muss schon bewiesen haben, dass man da in der Lage ist, das auch dann sozusagen durchzuführen. Also das wird nicht jedem sozusagen die Möglichkeit gegeben. Aber es gab eben einen RFC 1323, der war ewig alt. Da geht es eben darum, dass TCP während dieses Handshakes, und den können wir uns dann später nochmal unterhalten, erst einmal verhandeln muss, wie rasch darf denn die eine Seite senden und wie rasch oder wie viel kann die andere Seite empfangen, welche Paketgrößen sind da, Zeitstempel, die dann auch noch eben für Performance-Charakteristika interessant sind. Das ist alles da dokumentiert worden in diesem RFC 1323. Hat jeder, der sich schon einmal ein bisschen mit dem Thema TCP und Performance auseinandergesetzt hat, sicherlich schon mal gesehen. Und wie das so ist, im Laufe der Zeit kommen die Leute einfach drauf, dass bestimmte Dinge unklar sind, nicht ganz eindeutig definiert in den Standards, manchmal sogar einfach falsch sind. Also da hat irgendwer ein Nicht vergessen zum Beispiel. Ja. Also es gibt sozusagen dann sogenannte Errata, also sozusagen eine laufende Liste von Fehlern, die zu einem RFC sozusagen auflaufen über die Zeit. Und wenn diese Liste von Fehlern, die verschiedene Leute sozusagen gemeldet haben, man könnte sagen Bugs, zu groß wird, dann setzt man sich eben hin und sagt, wir machen da jetzt einen neuen Standard. Also wir nehmen den alten Standard, updaten den, wir pflegen alle Bugs ein und dann wird eben eine neue Version von dem Standard, die sich in Details unterscheidet, aber im Großen und Ganzen dasselbe ist, neu gemacht. So, das ist sozusagen die Vorgeschichte von RFC 7323. Hat lustigerweise fast dieselbe Nummer wie der ursprüngliche 1323. Man merkt aber auch schon, die werden alle annähernd sequenziell vergeben, diese Nummern, dass da mit fast oder mit genau 6000 RFC-Nummern eine ganz gehörige Portion Zeit dazwischen liegt. Und in der hat sich eben auch eine Menge Zeug eben angesammelt und auch mehrere handelnde Personen sind da auch schon daran aktiv gewesen, aber es ist nie wirklich zu einem Abschluss gekommen, weil einfach einige Punkte mussten dann auch in den Gremien ausdiskutiert werden. Und als Editor war es halt meine Aufgabe hier, diese ganzen Dinge zusammenzufassen, ein halbwegs einheitliches Textkonstrukt daraus zu machen und alle Unklarheiten, alle Diskussionspunkte, die da sich eben nach wie vor offen waren, mit anderen Leuten, die eben aus der Industrie, aus dem akademischen Umfeld kommen, auszudiskutieren, dass man dann auf einem Standard sich einigt, wie denn jetzt nun tatsächlich mit diesen Optionen, die es im TCP eben gibt, umzugehen wäre. Und das ist eben dieser berühmt-berüchtigte RFC 7323 geworden, auf dem mein Name steht, aber daneben steht auch ED, das ist der Editor. Also ich habe inhaltlich zu dem Zeitpunkt nicht so viel beigetragen, sondern war quasi nur derjenige, der dann den Prozess betrieben hat. Also ich habe es schon erwähnt, die undankbare Aufgabe. Mhm. Eigentlich will man ja sozusagen ja die Welt bewegen, die Welt aus den Angeln heben, wenn man jung und dynamisch ist. Aber zuerst muss man halt auch ein bisschen Mist rausschaufeln und wegbringen, um sich seine Sporen zu verdienen.
Und da steht dein Name drauf und welche Nationalitäten haben die anderen Namen dort?
Das kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen, typischerweise, weil es ein 1323 ursprünglicher RC ist, sind das eben sehr amerikanisch dominiert, klarerweise. Aber tatsächlich ist es eher so, dass die Namen, die auf so einem RFC sind, das sind sozusagen diejenigen, die die ursprüngliche Idee gehabt haben, beziehungsweise die dann sozusagen das aktiv mit Nachdruck betrieben haben. Aber es ist tatsächlich Design bei Konsensus in der ITF. Also man muss da eben auch diverse andere Personen davon überzeugen. Und es ist ein Diskussionsprozess. Das heißt, es ist nicht so, dass ich da einfach aufschreibe, was ich mir im stillen Kämmerchen ausgebaldowert habe, sondern, und das ist jetzt eben zum Beispiel diese Idee, von der ich vorhin erzählt habe, mit den 0,13 versus 0,15 und wieso und warum. Das wird dann eben diskutiert. Und gerade wenn wir jetzt dann noch einmal auf das zurückkommen, ultimativ, also darauf eben, von dem ich die Geschichte erzählt habe, da ist leider Gottes mein Name gar nicht in den relevanten Standards dann drinnen. Also nach meiner Idee wurde dann eben auf Grundlage von diesen Überlegungen dann weitergedacht, möchte ich sagen. Und es wurde dann tatsächlich noch bessere Variante von dieser Verbesserung entwickelt, oder zwei verschiedene Varianten, um genau zu sein. Eine davon ist in RFC 6675, die sogenannte Rescue Retransmission. Und das ist auch so ein anderes Steckenpferd von mir. Das 6675 hat etwas zu tun mit sogenannten Selective Acknowledgements. Also wo TCP sagen kann, ursprünglich hat TCP nur gesagt, ich habe es bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Punkt X habe ich alle Daten, und über X, da habe ich vielleicht ein Paket bekommen, aber ich habe keine weiteren Daten. Und mit Selective Acknowledgements, das ist ein Standard, der ist aus den Ende der 1990er. Ne? Mhm. Der ist auch schon einer von diesen Kernstandards, möchte ich sagen. Da ist es dann eben möglich, dass der Empfänger sagt, ich habe zwar bis zum Zeitpunkt X habe ich alle Daten in der richtigen Reihenfolge, und die Applikation kann bis dahin schon arbeiten. Und darüber hinaus habe ich aber noch zusätzlich dieses, jenes und das andere. Und das musst du mir nicht noch einmal schicken. Und damit erhöht sich dann auch wieder die Effizienz, weil eben der Sender bestimmte Daten nicht noch einmal schicken muss, von denen er schon weiß, dass der Empfänger sie bereits hat. Und 6675, wie gesagt, ist eine Erweiterung von dem Standard, und in dieser Erweiterung, da ist dann eine Verbesserung von meiner Idee drinnen, leider Gottes ohne, dass mein Name draufsteht. Okay. Und der andere Standard, wir sind noch nicht fertig. Und der andere Standard, der ist im Rahmen von Recent Acknowledgements, das ist RFC 8985, gibt es auch quasi eine Verbesserung von meiner Idee, und die wurde dort als sogenanntes Tail Loss Probe, also quasi als Probe, hast du, Empfänger, schon das allerletzte Paket in den Datenstrom empfangen? Ja, nein. Und warum ist das wichtig? Weil sehr häufig, und da machen wir wieder die Brücke zurück auf den Storage-Traffic, im Storage-Traffic hat man sehr häufig sehr kleine IOs, also eine Anfrage, und der Anfrage hat dann einen begrenzten Response typischerweise. Ich mache jetzt einen Read-Request und möchte 32 Kilobyte haben, und wenn jetzt von dieser Antwort die letzten 2 Kilobyte von diesen 32 Kilobyte nicht ankommen, aber die Applikation erst dann weiterarbeiten kann, wenn auch diese 2 Kilobyte angekommen sind, dann gibt es außer einem Timer, der irgendwann nominell nach einer Sekunde, heutzutage eigentlich nach 200 Millisekunden abläuft, gibt es keine Möglichkeit bei TCP, das zu beschleunigen. Das heißt, wenn das letzte Paket in so einem Request-Response für Storage sehr, sehr kritischen Datenverkehr verloren geht, dann braucht es einfach extrem lange, bis die Antwort vollständig beim Client ankommt. Und das Problem dabei ist, das sieht natürlich nur der Client. Ja, für den Sender, also für unsere Maschine jetzt in dem konkreten Fall, die hat das weggeschickt. Ja, das Paket, das letzte Paket ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen, aber das war's dann. Und dann eine gute Sekunde später oder eine Viertelsekunde später fragt dann irgendwann das Storage-System nach, hast du das eh bekommen? Und dann sagt der Client, jetzt schon! Aber da ist es halt zu spät. Und dieses Tail-Loss-Probe ist im Prinzip eben die Idee, dass wenn keine weiteren Daten anliegen, der Sender aber prinzipiell jetzt die Möglichkeit hätte oder es ihm erlaubt ist, etwas zu senden, also dass die Bandbreite und so weiter alles klappt, dann darf er jetzt mit dieser Erweiterung eben dieses allerletzte Paket auf Verdacht, wenn er noch nicht die Bestätigung zurückbekommen hat, noch einmal schicken. Und in dem Fall würde er dann eben vom Client zurückbekommen, ja, also ich habe das allerletzte Kilobyte, das hast du mir jetzt geschickt, aber mir fehlten mir 2 Kilobyte, und das vorletzte Paket ist auch verloren gegangen, könntest du mir das nicht schicken? Und dieser ganze Vorgang dauert dann eben mit diesem Tail-Loss Probe nicht mehr eine Viertelsekunde, was eine Ewigkeit ist. Sondern wir reden dann hier von Zeiträumen, die sich in der sogenannten RTT, der Round-Trip-Time, also sprich der Basislatenz zwischen dem Sender und dem Empfänger bewegen. Das heißt typischerweise in einem Datacenter im Zehntel Millisekundenbereich. Und das ist Zehntel Millisekunde versus eine Viertelsekunde, das ist dann doch schon ein paar Größenordnungen Verbesserung. Und damit schließt sich der Kreis. Meine Idee, wie gesagt, also ich habe mir das da aus dem stillen Kämmerchen einmal ausgedacht, habe abgeschätzt, so wie viel könnte denn meine Idee Verbesserung prozentual bringen und bin dann halt rausgekommen, ja, sagen wir mal halt 0,15. Ich war gar nicht so weit weg dafür, dass ich da keine mathematische Doktorarbeit draus gemacht habe. Aber jetzt mit diesen Verfahren, die in diesen beiden anderen RFCs jetzt Teil des TCP-Standards geworden sind, ist es tatsächlich so, dass die Verbesserung deutlich über 1% ist.
Okay. Ich sehe schon, also die ITF hätte mit mir keine Freude. Meine RCFs werden, macht das bitte ein bisschen schneller. Das hast du in Wirklichkeit gemacht. Du hast das schneller gemacht, um wenige Prozentpunkte, aber wenn man das natürlich multipliziert und
also es ist eine, ich sage jetzt immer ganz scherzhaft, wenn mein Manager mich immer darauf verständigt, dass ich meine Milestones und so weiter mache, hätte ich zu dem Zeitpunkt bei Google gearbeitet, hätte ich für 2 Jahre nichts anderes mehr machen müssen, weil damals war es eben so, dieses Verbesserungspotenzial, das ich da gehoben habe mit meiner Idee, wäre alles, was ich hätte machen müssen über 2 volle Jahre. Und das Gehalt bei Google ist auch nicht so unansehnlich, was man hört.
Ja, das Leben ist nicht fair.
man jammert auf hohem Niveau, oder?
Welcher beeindruckend. Also ich bin beeindruckt und das ist auch wirklich viel Inhalt, den du da ehrenamtlich die letzten 15 Jahre entwickelt hast, oder? Es ist Großteil naja, ist in deiner Freizeit ist passiert.
Sowohl als auch. Also ja, es, okay. Ich denke, man merkt, dass es das sind Dinge, die interessieren mich sehr, ja. Und es ist irgendwie so ein Nischenprojekt, das ist nicht besonders attraktiv für besonders viele Leute, aber es gibt eben ausreichend viele Personen verteilt über die gesamte Welt, in allen Kulturen, die sich eben mit dieser Technologie beschäftigen wollen und dann tatsächlich eben auch permanent Weiterentwicklungen vorantreiben. Ja. Und die finden sich dann eben bei der ITF ein und die Einstiegshürden bei der ITF sind wirklich extrem niedrig im Vergleich zu anderen Standardisierungsgremien.
Jetzt, so wie du gerade begeistert von dem bist, was du tust, gehe ich mal davon aus, du hast nicht gestoppt. Das heißt, du arbeitest nach wie vor an Themen im TCP/IP. Woran arbeitest du gerade aktuell?
Vielleicht machen wir es sehr high level.
Also ein Thema, das mich eben begleitet, ist nach wie vor Latenzverbesserungen. Mhm. Ja, und das wird dann auch eine schöne Überleitung zu einem anderen Punkt, den wir noch besprechen wollen, glaube ich. Eins von den Dingen, die immer noch vorhanden sind, ist einfach, dass TCP ein sogenanntes kapazitätssuchendes Protokoll ist. Also es schickt immer schneller Daten ins Netzwerk. Und das Thema dabei ist, dass Switches, die müssen dann diese Daten irgendwann zwischenbuffern, wenn sozusagen der hereinkommende Datenstrom oder die Summe der hereinkommenden Datenströme, die dann auf einen bestimmten physischen Port weitergeleitet werden müssen, die Kapazität dieses physischen Ports übersteigen. Und bevor ein Switch dann Pakete gleich verwirft, buffert er die dazwischen. Dieses Zwischenbuffern bedeutet aber auch gleichzeitig eine Erhöhung der Latenz. Und irgendwann ist der Buffer aus und das ist dann typischerweise in einem klassischen TCP/IP-Netzwerk das Signal für den Sender, mach mal langsam. Auch hier gibt es dann halt auch wieder Varianten, was bedeutet, mach mal langsam. Und der aktuelle Goldstandard hier ist eben Cubic, also ein Algorithmus, der ursprünglich aus der Linux-Welt kommt, also auch einem großen Open-Source-Projekt. Der reduziert eben nicht auf die Hälfte, wie ich es eingangs erwähnt hatte, sondern zum Beispiel jetzt nur noch um 30%. Also das heißt, ein Paketverlust ist nicht eine Halbierung der effektiven Bandbreite, sondern größenordnungsmäßig nur, dass man mit 3/4 der Bandbreite weiterarbeiten kann. Und der Name impliziert auch einen bestimmten Algorithmus, also Cubic, da kommt eine Kubikfunktion, also x hoch 3 kommt davor. Und wenn man in der Mathematik aufgepasst hat, also das lernt man erst zu schätzen, wenn man irgendwas damit anfangen kann, ist mein Eindruck. Also in der Schule habe ich mit Mathematik nichts am Hut gehabt. Aber jetzt, wo ich weiß, wofür man sie einsetzen kann, was man da Tolles damit machen kann, ist das schon was ganz was anderes. So eine Kubikfunktion, die steigt zuerst steil an, wird dann langsamer, hat dann irgendwo ein Plateau, wo sie dann quasi horizontal verläuft und dann steigt sie wieder langsam an und wird immer steiler und immer steiler. Das ist sozusagen diese Charakteristik von diesem Cubic-Verfahren, wo er eben bis zu der Bandbreite, wo es das letzte Mal einen Paketverlust gegeben hat, er sich zuerst schnell und dann immer langsamer annähert. Und wenn er dann in dem Bereich ist, wo es ursprünglich diesen Paketverlust gegeben hat, also wo ursprünglich das Netzwerk überlastet worden ist, dort verweilt er dann für eine Zeit, kriegt damit sehr viele Daten durch. Aber es könnte ja sein, dass inzwischen jemand anders aufgehört hat, Daten zu senden. Das heißt, dass für mich, für meine Daten jetzt mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Und dann kann er diese Bandbreite, fängt er dann an, wieder sozusagen mehr Bandbreite ins Netzwerk zu schicken. Und kriegt dann natürlich am Ende des Tages sehr optimal, sehr schnell, sehr performant für manche Leute, die Daten von einem, von einer Lokation auf der Welt auf eine andere. Das ist, wie gesagt, Cubic. Aber, ich habe es gerade auch schon erwähnt, das füllt die Buffer und die verfüllten Buffer, die tragen zur Latenz bei. Also sie tragen natürlich dazu bei, dass Pakete nicht so schnell verloren gehen, was in gewisser Weise auch nicht das Optimum ist, weil eigentlich will man ja als Sender möglichst rasch informiert werden, ich überlaste jetzt das Netzwerk, dass er was tun kann dagegen oder dafür. Und das ist, da gibt es dann Erweiterungen von TCP, die nennen sich eben zum Beispiel Explicit Congestion Notification, ECN. Auch wieder hier eine Seitenanekdote, ganz schamlos. ONTAP supportet ECN seit einigen Jahren, Jahrzehnte sind es noch nicht, aber seit einigen Jahren ECN by Default. Man muss nur von Client-Seite es auch verlangen. Und was ECN macht, ist eben, dass es dieses Signal, dass jetzt das Netzwerk anfängt, überlastet zu werden, also dass die Latenz sinnloserweise, wenn man so will, anfängt anzusteigen, dass dies relativ rasch weitergeleitet werden kann und eine Reaktion darauf passieren kann, bevor Pakete verloren gehen. Und ein verlorenes Paket bedeutet auch immer, dass man mindestens eine Roundtrip-Zeit, zusätzliche Latenzzeit in Kauf nehmen muss, bevor dann ein ganzer Schwall an Daten für die Applikation wieder zur Verfügung steht. Also jeder, der sich das bis jetzt noch nicht angeschaut hat und diesem Podcast immer noch aufmerksam zuhört, kann ich nur empfehlen, ECN einmal sich genau anzuschauen und zu aktivieren. Gerade auch im Umfeld von ONTAP-Speichersystemen.
Das heißt, auch deine aktuellen Arbeiten gehen im TCP-Protokoll dahingehend, dass man Latenzen reduziert und die Performance optimiert.
Wobei eine Korrektur, es ist nicht nur meine Arbeit, sondern es ist sozusagen der aktuelle Fokus in dieser Arbeitsgruppe. Das Bandbreitproblem sozusagen ist Anführungszeichen gelöst. Also wenn man heutzutage mit 100 Gigabit oder jetzt demnächst kommen 400 Gigabit und 800 Gigabit um sich schlägt, dann tut man sich schwer zu argumentieren, dass man zu wenig Bandbreite hat. Mhm, ja. Das Problem ist tatsächlich heutzutage eher, dass man immer rascher diese Datenmengen abarbeiten will. Und wie vorhin erwähnt, Paketverlust ist hier tödlich, weil ein Paketverlust hier immer sozusagen dafür sorgt, dass sich Pakete aufstauen. Die können nicht abgearbeitet werden beim Empfänger, bis ein Paket ankommt, das sozusagen dann den ganzen Schwall an Daten sozusagen freigibt und dann können die alle abgearbeitet werden. Ja. Und in dem Zusammenhang gibt es Standards wie zum Beispiel Data Center TCP, also einer TCP-Variante, die ganz spezifisch für den Betrieb in Datacentern ausgelegt ist, was wir uns zwar angeschaut haben, aber leider Gottes gibt es mit Datacenter TCP keine Verbesserung, wenn das Netzwerk komplett verlustfrei arbeitet. Also wenn man sozusagen ein overengineertes Netzwerk hat, wo es zu keinen Überlastsituationen kommt, dann unterscheiden sich diese verschiedenen TCP-Varianten praktisch nicht. Die sind de facto alle gleich schnell. Sobald es aber zu Überlastsituationen kommen kann, macht es natürlich schon einen Unterschied. Da habe ich einen TCP-Stack, der dafür ausgelegt ist, im Datacenter mit Sub-Millisekunden, also mit einigen Mikrosekunden Latenzen umzugehen und sich da sozusagen optimal darauf einzustellen. Oder habe ich es mit einem TCP-Stack zu tun, der für, ich sage einmal, den Netflix-User zu Hause beim Videostreaming anschauen optimiert ist. Also diese verschiedenen Aspekte muss man natürlich auch berücksichtigen. Und gerade diese Latenzoptimierung, also Stichwort zum Beispiel Gaming over das Internet. Mhm. Also Cloud Computing ist das eine Thema. Und da gibt es Leute, die denken, das ist eine vielleicht keine so schlechte Idee, dass ich die teure, tolle Gaming-Hardware nicht mehr, dass man sich die nicht mehr selber kaufen muss und jedes Jahr ein paar tausend Euro in das neueste, tollste, beste hinein investieren muss, sondern dass ich hier eben Cloud-Computing-Ansätze verfolge, wo dann in der Cloud die letzte und neueste Generation von Hardware steht und dann mit minimaler Latenz, weil man möchte ja nicht gefrackt werden, wenn man da irgendwie Counter-Strike spielt. Entschuldigung, ich bin schon alt. dann, dass diese ganzen Video- und Bewegungsdaten, dass alles das eben übers Internet läuft mit absolut minimaler Latenz. Also das sind dann die typischen Latenzen, die man jetzt beim klassischen Counter-Strike-Spielen übers Internet braucht, von 20 Millisekunden, sind dann eigentlich schon tödlich.
Okay, das heißt, das war jetzt TCP. TCP, haben wir gehört, gibt es seit fast 50 Jahren. Würde man sich denken, das ist eigentlich recht alt. Wir haben jetzt gehört, das wird immer weiterentwickelt, vor allem in Richtung Performance. Jetzt hat es aber auch, glaube ich, immer wieder Versuche gegeben, TCP komplett neu zu entwickeln, da vielleicht auf andere Technologien zu setzen, weil eben zum Beispiel Verschlüsselung ein ganz ein wichtiges Thema ist. Also das haben wir aus den vorigen Podcasts eben gehabt, Verschlüsselung, Datenverschlüsselung, das ist ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang gibt es ein Protokoll, das sich in den letzten Jahren ein bisschen etabliert hat. Das nennt sich QUIC, also Q-U-I-C. Und das wurde 2012 von einem Google-Mitarbeiter entwickelt und 2021 als ITF-Standard entwickelt. Und wenn man zum Beispiel einen Chrome-Web-Browser verwendet, dann geht schon 50% des Datenverkehrs eben über dieses neue Protokoll und nicht mehr über TCP. Kannst du uns kurz erklären, warum da es nötig war, dass man dieses QUIC, dieses neue Protokoll entwickelt und was eben die Verbesserungen im Gegensatz zu TCP sind?
Ein Punkt, den du vergessen hast zu erwähnen, ist, dass TCP typischerweise ein Protokoll ist, das sehr, sehr tief in deinem Betriebssystem vorhanden ist. Also das ist sozusagen so ein, man soll sozusagen nicht da im Internet herumfuschen und Dinge eben so wieder in die Situation zurückzuversetzen versuchen, wie das 1984 der Fall war. Also wir haben es vorhin erwähnt, den großen klassischen Internet Congestion Collapse, also wo dann für Stunden nichts mehr gegangen ist in dem weniger als 90 Hosts großen Internet. Also das ist nicht nur einmal passiert, das gab ich, glaube ich, zwei oder drei Mal gab es das. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr alte Historie. Deswegen TCP ist Teil von den Betriebssystemen. Und wie das so ist, ein Betriebssystem tauschst du nicht über Nacht. Also du tauschst das physisch schon über Nacht, aber du denkst nicht jeden zweiten Tag darüber nach, dass das Betriebssystem neu zu installieren. Das heißt, Änderungen an diesem TCP-Protokoll sind verhältnismäßig kompliziert und auch sehr problematisch aus dem Grund, dass es eben die Betriebssysteme sind, die auf beiden Seiten abgedatet werden müssen, aber auch, dass inzwischen das Netzwerk bestimmte Vorstellungen hat, wie denn so ein TCP-Datenstrom überhaupt auszuschauen hat, unabhängig davon, was eigentlich de facto in diesen Standards eigentlich drinnen steht. Das heißt, als Standardisierungsgremium hat man nicht mehr die Freiheit heutzutage, TCP quasi beliebig zu verändern, sondern man hat ein sehr rigides Korsett, in dem man sich dann bewegen muss. Und in diesem Korsett, wir haben es vorhin erwähnt, Latenzzeitverbesserungen zu machen und Signalisierungen zu optimieren, ist nicht trivial. Der letzte RFC, der möglicherweise zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast angehört wird, schon publiziert worden ist, wo mein Name drauf ist, der war jetzt knapp 14 Jahre in der Entwicklung, weil es derartig lange gebraucht hat, um sich eine verbesserte Signalisierung zu überlegen, wie man hier, ich habe es erwähnt, Data Center TCP weiterzuentwickeln. Also Data Center TCP kam von der Stanford University und Microsoft Research, ist Stand der Technik, wenn man heutzutage Windows Server, Windows Clients im Data Center betreibt. Aber das skaliert halt nicht, das Data Center skaliert nicht fürs gesamte Internet. Und da war halt die Überlegung, wie kann ich diesen Mechanismus, der im Prinzip nicht schlecht ist, wie kann ich den dafür ertüchtigen, dass er quer über das gesamte Internet funktioniert. Und in dem Rahmen habe ich sozusagen in einem Projekt, das nennt sich L4S, Low Loss, Low Latency und Scalable, mitgearbeitet. Und in dem Projekt gibt es eine Variante von TCP, die informell TCP Prag genannt wird. Das ist eine Erweiterung von Data Center TCP. Und die Signalisierung, also der kleine Bereich, den ich sozusagen da mitgearbeitet habe, ist die Signalisierung, wie sich der Sender, der TCP-Sender und der TCP-Empfänger miteinander unterhalten und hier detailliertere Informationen zur Latenzzeitkontrolle austauschen können. Das ist aber nur ein Aspekt von diesem, also ein Teilaspekt von diesem L4S, Low Latency, Low Loss Scalable Thema. Ein viel wichtiger Aspekt da ist tatsächlich, wie sollten sich Switches verhalten, um es zu ermöglichen, diese Ultra-Low-Latency, also wo praktisch keine ein bis wenige Dutzend Pakete nur noch in den Queues gehalten werden müssen und man trotzdem die volle Bandbreite quer übers Netzwerk gewirkt. Das war also nur als Einordnung. Der klassische Fall war so, dass es sozusagen eine zweiseitiges Schwert war. Entweder man kriegt volle Bandbreite, hat dann halt irgendwann Paketverlust und hohe Latenzen, wenn die Paketverlustrate eben recovered werden müssen. Oder man hat keine Paketverluste, kann nur einen Teil der Bandbreite benutzen, also maximal 60-70%, und kriegt dafür aber dann die geringe Latenz. Und klassischerweise, wenn man sozusagen in dem Ansatz war, dass man Ultra-Low Latency braucht, dann muss man das Netzwerk dementsprechend overengineeren, mit massiver Bandbreite beschicken, um diese minimale Latenz, wie zum Beispiel bei AI-Workloads, also wo das Training-Dataset ausgetauscht werden wird, beziehungsweise wo dann halt GPU-zu-GPU-Kommunikation stattfinden muss, dass das eben so funktioniert.
Aber das heißt, das war dein letzter
meine letzte große Aktivität.
RFC, und die hat eben jetzt 14 Jahre gedauert, und das ist eben ein Nachteil beim TCP-Protokoll, das ist so.
Genau, ich habe mir halt den Spaß gemacht, um zu schauen, wo wir liegen, weil irgendeiner von den Kollegen hat gemeint, spaßeshalber, das wird sicherlich der längst dauernde Draft. Also im ersten Schritt macht man eben so einen Draft als Individuum, der wird dann in die Working-Gruppe integriert, und wenn er in der Working Gruppe, also dann muss die Working Gruppe mal sagen, ja, das ist was interessiert uns, da wollen wir alle mitarbeiten, da haben wir vielleicht auch noch Eingaben zu machen, und dann habe ich mir das einmal angeschaut, und tatsächlich ist es so, dass es der längst laufende RFC ist, der quasi zwischen dem Zeitpunkt, wo die erste Idee zu Papier gebracht worden ist, bis es jetzt zum RFC wird, im TCP-Bereich. Es gibt ein paar, die sind deutlich länger. Zum Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, ist auch schon wieder 2 Monate her, war es Nummer 14. Inzwischen wird er wahrscheinlich schon auf Nummer 12 vorgerückt sein. Der längste in TCP. Also ich weiß nicht, ob wir darauf stolz sein
sollen. Ja, ich gehe in den Shop und kaufe dir auf jeden Fall einen Pokal.
Ich erinnere mich dann.
Okay, aber das heißt, TCP in der Entwicklung, kann es da Herausforderungen geben? Ist da Quick jetzt besser? Ist das einfacher dort?
Quick ist... Du hast es kurz erwähnt, also Quick ist sehr stark auf Sicherheit fokussiert. Also anders als bei TCP wird bei Quick praktisch das gesamte Protokoll selbst, der gesamte Protokoll-Header, der bei TCP, auch bei TCP mit TLS in der Verschlüsselung, also klassischerweise HTTPS oder auch SnapMirror, um jetzt wieder die Kurve auf ONTAP zu schicken, da benutzen wir natürlich auch TLS bei uns intern bei der Kommunikation. Da sieht man aber noch immer den gesamten TCP-Header selber, und dann gibt es halt Leute, die versuchen, aus diesen Meta-Informationen, wann, wie viele und welche Daten in welcher Reihenfolge daherkommen, bestimmte Schlüsse zu ziehen. Und das wurde vor einigen Jahren von jemandem dokumentiert, ganz exzessiv. Das haben dann auch wieder verschiedene größere Firmen im Internet für eher unlustig gehalten, dass deren transpazifische und transatlantische Glasfaserkommunikation, die zwischen deren Datacentern läuft, abgehört worden ist, und sich dann verschiedene Leute da Dinge dazu überlegt haben, die nur partiell richtig sind. Also das hat man mir ins Ohr geflüstert, während ich bei dem Vortrag da im Publikum gesessen bin, und ein Google-Mitarbeiter war da und hat dann gemeint, es stimmt teilweise nicht, was da präsentiert wird auf der Folie. Also das war im Prinzip so eine von diesen ursprünglichen Auslösemomenten, die dann dazu geführt haben, dass Speedy entwickelt wurde. Also Speedy war so ein privates Protokoll, das sich Google ausgedacht hat zwischen dem damaligen Chrome-Browser und eben dem Google-Servern, um hier die Geschwindigkeit zu steigern. Wobei da geht es natürlich auch am Ende des Tages ganz klassisch um kommerzielle Interessen. Es gibt Dutzende Untersuchungen, die sagen, wenn deine Webseite, wenn deine Applikation um eine Zehntelsekunde langsamer den Bildschirm aufbaut, wir erinnern uns heute in der Früh, du mit deinem Laptop, dann verliert man den Kunden.
Also mein Laptop hat mich verloren, weil das Windows-Update 20 Minuten gedauert hat.
Und wie gesagt, das kann man dann mehr oder weniger schnell umrechnen von Millisekunden auf US-Dollar. Mhm. Und wenn man da ein paar Millisekunden einspart, dann hat man so praktisch sofort den Business Case, insbesondere dann, wenn man das hier nicht auf einige tausend oder zehntausend Kunden überstülpt, sondern auf einige Millionen oder sogar Milliarden von Kunden quer über das gesamte weltweite Internet. Und Speedy war, wie gesagt, eine private Initiative, wenn man so will, ausschließlich von Google, und wurde dann quasi, man kann verschiedene Dinge behaupten. Aber ich bin immer noch der Meinung, aufgrund eigener Erfahrung, dass es keine komplett schlechte Idee ist, wenn man sozusagen aus seinem eigenen Garten ausbricht, über den Zaun schaut und sozusagen auch anderen Leuten die Möglichkeit eröffnet, zu kommentieren und sozusagen Verbesserungsvorschläge vorzubringen. Die muss man nicht annehmen, aber man hat zumindest einen Gedankenanstoß. Und das war eigentlich dann auch die Idee von, wie dann Quick, also wie dann Speed zu Quick geworden ist, wie es bei der ITF aufgeschlagen ist und sozusagen als offener Standard, als offene Weiterentwicklung in die Oberhoheit von der ITF übertragen worden ist. Mhm. Und ja, das denke ich, hat das Protokoll dann eben ultimativ auch besser gemacht, weil eben einige Aspekte da jetzt inzwischen in Quick drinnen sind, im Security-Bereich, im Performance-Bereich, mhm, die so in den Überlegungen von Google gar keinen Einfluss gehabt haben, weil sie einfach nicht das Requirement, die Notwendigkeit gesehen haben, dass es zum Beispiel eben auch Quick vielleicht innerhalb von Rechenzentren oder auch anderen Anwendungsfällen außerhalb von Web-Traffic gesehen hat. Und das ist auch eine schöne Überleitung. Also also ursprünglich kommt eben Quick aus dem Bereich Web-Browsing. Und da macht es halt einen Unterschied, ob ich jetzt eine Zehntelsekunde warte. Mhm. Also das merkt man. Mhm. Oder ob das sich der Bildschirm innerhalb von weniger als 50 Millisekunden aufbaut. Das merkt man als Mensch nicht mehr. Das ist so, zack, und es ist da. Und es ist voll verschlüsselt. Das heißt, wenn man irgendwo im Internet sitzt und sich da den Internet-Traffic abschnorchelt, da gibt es auch ganz spannende Dinge, die da immer wieder passieren. Also BGP habe ich vorhin erwähnt, da kann man auch dann, wenn man an den richtigen Stellen und sitzt und in den richtigen Hebeln zieht, dann kann man sich dann plötzlich terabyteweise Daten quer über bestimmte Länder drüber ziehen und dann mit protokollieren, was da so alles abgeht. Mhm. Und da ist es natürlich dann gut, wenn möglichst nichts von dem im Klartext vorliegt.
Also bei TCP muss ich ein eigenes Protokoll noch für die Verschlüsselung verwenden. Richtig. Und dann ist auch nicht alles verschlüsselt.
Korrekt.
Man könnte noch ganz kleine Informationen herausholen und vielleicht irgendwelche Rückschlüsse
nicht treffen. Nicht nur das, also ein Aspekt, wenn wir jetzt wirklich von diesen groß angelegten Angriffsszenarien gehen, also es gibt da bestimmte Regionen auf der Welt, da ist man eher unfrei, was die Benutzung des Internets betrifft. Sobald man eben im TCP diesen Datenstrom mitbekommt, kann man dann eben auch in das Protokoll selber eingreifen. Mhm. Und die Great Firewall of China hat einen Kompagnon, the Great Cannon, und diese große Kanone schießt dir TCP-Datenströme ab, wenn du da irgendwelche Dinge tust, die nicht ganz koscher zu sein scheinen. Mhm. Und das im Quick siehst du zwar noch die Source- und die Destination-IP-Adresse, weil das ist im IP-Protokoll, eine Ebene weiter unten, aber danach siehst du als jemand, der versucht, diesen Datenstrom zu überwachen, nichts mehr.
Okay.
Also das ist alles verschlüsselt. Du siehst nicht einmal mehr, wie viele Daten überträgst du eigentlich. Also du siehst, dass ein Paket läuft. Das Paket ist halt typischerweise die 1200 oder 1500 Bytes groß. Aber du siehst nicht, werden tatsächlich 1200 Bytes übertragen oder wird nur ein Byte übertragen oder wird vielleicht gar kein Byte übertragen. Und das ist irgendwie so ein Fake-Paket, das einfach nur dazu da ist, um jemanden zu verwirren. Okay. Das kann man alles mit Quick implementieren. Und der andere Aspekt, um nochmal auf die einleitenden Worte zurückzukommen, Quick läuft mittels UDP, ja, und normalerweise verknüpft man UDP nicht mit einem vernünftigen Datenprotokoll.
UDP, ein anderes Protokoll, das einfach nicht den Transport absichert, sondern einfach die Pakete schickt und hofft, dass dann, oder nicht hofft, aber da ist es egal, wenn die Pakete verloren gehen.
Genau, also im Prinzip sozusagen der Unterschied zwischen Säugetier und Reptil, also bei TCP ist sozusagen das Säugetier, das sich versucht, um sich seine Kinder kümmert und dafür sorgt, dass jedes Paket ultimativ auch ankommt. Ja? Und UDP sozusagen legt die Eier und hinter mir die Sintflut mehr oder weniger. Ja. Also was immer mit dem Paket passiert ist, interessiert mich nicht mehr von der Protokollseite. Das heißt, es ist dann die Aufgabe der Applikation, die UDP benutzt. Also die bekannteste ist vielleicht DNS-Auflösungen noch. Ja, also da gibt es auch einige interessante Geschichten. Und dann braucht man halt von der Applikationsseite irgendwas, was man oben drauf setzt. Ja. Da haben sich auch schon mehrere Leute damit versucht. Nicht zuletzt auch wir hatten da unsere Erfahrungen im Versuch, was besser zu machen auf UDP-Basis als TCP oder was halt speziell die Aspekte abdeckt, die wir bei OnTap im Clustering jetzt konkret benutzt hat. Das hat sich am Ende des Tages als zu aufwendig herausgestellt, einfach weil TCP mit 50 Jahren Erfahrung für jede Eventualität quasi irgendwo, so wie das Schweizer Taschenmesser, hat es da irgendwo ein Werkzeug, irgendeinen Mechanismus, irgendwas, wie man mit einer speziellen Situation umgehen kann. Und das müsste man alles nachprogrammieren. Das ist ein Riesenaufwand. Nichtsdestotrotz, ich habe es erwähnt, TCP ist Teil vom Kernel, Teil vom Betriebssystem und als solches ist es verhältnismäßig aufwendig, da irgendwas zu modifizieren, weil man typischerweise nicht nur die eine Seite, sondern beide Seiten für signifikante Verbesserungen modifizieren müsste. Und bei Qwik ist es nun so, weil das auf UDP-Basis arbeitet, wird das direkt an die Applikation oder kann es bis zur Applikation durchgereicht werden und die Applikation selber, also Windows Explorer, Hausnummer, kann sozusagen seinen eigenen Qwik-Stack mitbringen. Und jeder von uns weiß, wie häufig man seine Apps auf dem Handy updatet und das ist doch häufiger, als man dann das Betriebssystem vom Handy updatet und dementsprechend ist auch der Entwicklungszyklus, um Verbesserungen auszurollen, deutlich kürzer, deutlich schneller, hat auch einen viel umfangreicheren Mechanismus, um hier so ein Handshake durchzuführen, also dass sozusagen beide Seiten wissen, welche von diesen Dutzenden, um nicht zu sagen hunderten Varianten, sie gegenseitig unterstützen und supporten. Das ist auch viel ausgefuchster als bei TCP jetzt.
Okay, das heißt, das sind die zwei großen Punkte, warum es zur Entwicklung von Qwik gekommen ist und da die Verbreitung immer ansteigt. Glaubst du, dass, also letzte Frage, wir sind ja schon etwas über der Zeit, glaubst du, dass Qwik TCP komplett ersetzen wird?
Am Ende des Tages glaube ich das nicht, dass diese, also gerade in dem Umfeld, wo wir als Storage-Firma unterwegs sind, werden wir weiterhin eine sehr starke Dominanz von TCP haben. Allerdings, wie gesagt, es gibt Weiterentwicklungen auch im TCP-Bereich. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich Aspekte, wo es auch eine Überschneidung gibt, wo eben gerade in Zeiten wie diesen die Verschlüsselung von Datenströmen immer interessanter wird, gerade für Personen, die sich in Europa aufhalten. Das heißt, Qwik sicherlich eine sehr spannende Sache. Und ein Storage-Protokoll gibt es bereits, das auf Qwik basiert, also SMB über Qwik. Und das ist tatsächlich sogar also nicht unbedingt performanter, aber einfach davon, was Qwik von Haus aus mitbringt, ist es deutlich besser verschlüsselt als das, was man mit SMB-Encryption die nebenbei besagt auch verhältnismäßig langsam ist, zustande bringen könnte. SMB over Qwik ist, wie gesagt, das erste Storage-Protokoll, das auf Qwik aufbaut, wenn man so will. Mhm. Möglicherweise ist es nicht das einzige.
Ja, vielen Dank, Richard. Also, Christoph, du hast gesagt, es wird heute ein bisschen Überlänge. Es ist, glaube ich, es wird die längste Episode bleiben. Finde ich aber gut, weil ich glaube, du bist der erste Mensch, bei dem ich den Eindruck habe, dass du in hunderten Jahren noch irgendwo verewigt sein wirst, wo andere schon lang vergessen sein werden. Darum herzlichen Dank fürs Dabeisein heute, fürs Teilen und ja.
Gut, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag, einen guten Morgen oder einen schönen Abend, wann immer auch ihr das hört. Und wir hoffen, dass wir uns wieder bei der nächsten Folge von Datengeflüster hören.
Seid's jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.